Unter den Linden. Der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden aus der Mitte der Hauptstadt. Ja, Sie haben es gemerkt, wir haben eine etwas längere Winterpause gemacht. Und Sie haben es deshalb gemerkt, weil Sie uns auch geschrieben haben, gefragt haben, wann kommt Unter den Linden. Jetzt ist es wieder da. Allerdings haben wir die Winterpause genutzt. Auch das werden Sie sehen als Stammseher, um uns einen neuen Ort zu suchen, von dem wir senden. Wir sind noch näher rangerückt an das Herz der Politik in Deutschland, an das Brandenburger Tor, an den Reichstag. Wir werden deshalb auch für Sie weiterhin montags immer um 22.15 Uhr zur Verfügung stehen. Und was sich auch nicht geändert hat, sind unsere zwei Gäste, die ich begrüßen darf. Hubertus Heil, den Generalsekretär der SPD, und Gerd Niebel, den Generalsekretär der FDP. Herzlich willkommen zunächst einmal. Und, liebe Zuschauer, Sie kennen das, bei Unter den Linden dürfen Sie auch immer mitreden. Und Ihr Mann ist dafür Michael Kolz.
Und liebe Zuschauer, das Brandenburger Tor haben Sie ja schon wunderbar im Anschnitt gesehen bei Christoph Minhoff, dieser traumhafte Platz. Und jetzt zur ersten Sendung wollen wir Ihnen natürlich zeigen, wo sich unser Studio befindet. Und dieser wohl mitberühmteste Platz Berlins zeigt beispielsweise die französische Botschaft hinter mir, das Brandenburger Tor. Haben Sie schon gesehen, viele große Banken haben sich hier in historischen Gebäuden niedergelassen. Dann die Akademie der Künste und ganz im Hintergrund das wohl berühmteste Hotel Berlins, das Hotel Adlon, das natürlich jetzt gerade zur Berlinale vollgestopftes, vollgebuchtes von Hollywood-Stars und anderen Größen des Filmgeschäfts. Das ist neu. Was geblieben ist, das ist natürlich die Zuschauerbeteiligung. Alexander Puhl und ich, mein Kollege, wir wollen, dass Sie uns Ihre Fragen schicken, und das läuft wie gehabt an die E-Mail-Adresse unterdenlinden@phoenix.de, oder noch besser, wenn Sie uns eine Videofrage stellen wollen, dann machen Sie dies unter meinefrage.phoenix.de. Da können Sie das Ganze hochladen, und selbstverständlich kommen auch die Zuschauer im Studio zu Wort. Dazu gleich mehr. Weiter mit Ihnen, Christoph Minhoff.
Ja, Herr Heil, haben Sie eigentlich Angst, dass der Herr Niebel, ich habe vorhin Gerd gesagt, Dirk ist richtig, Herr Niebel Sie möglicherweise anzeigt, so Paragraph 238 Strafgesetzbuch, ich zitiere mal, wer einen Menschen unbefugt belästigt, indem er beharrlich seine räumliche Nähe aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder über Dritte Kontakt zu ihm herstellen versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist der sogenannte Stalking-Paragraph. Sind Sie ein Stalker?
Nee, also zum einen kann man als Sozialdemokrat keine Angst haben, haben wir nie gehabt und werden wir auch nicht haben. Das zweite ist, ich bin glücklich verheiratet, also insofern bin ich nicht auf Partner oder Nähe suche.
Ja, aber man hat schon den Eindruck, vor allen Dingen in Hessen, dass Sie der FDP schon sehr, sehr nachstellen.
Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie man eine verantwortliche Politik für Hessen hinbekommt. Dazu laufen Gespräche. Wir sind alle Realisten und wissen, dass vor der Hamburger Wahl sich da nichts bewegen wird. Und danach müssen alle Parteien sich fragen, wie man zu einer regierungsfähigen Konstruktion da kommt. Alle sagen, alle demokratischen Parteien außerhalb der Linkspartei, dass diese Linkspartei nicht regierungsfähig ist. Insofern müssen wir den schwierigen Wählerauftrag erfüllen, eine Regierung in Hessen zu bilden. Wir erheben den Anspruch, dass Andrea Ypsilanti Ministerpräsidentin wird. Sie hat kräftig dazu gewonnen. Die CDU, Herr Koch, hat -12% eingefahren. Insofern halte ich das nicht für illegitim. Man wird miteinander reden müssen über Inhalte, über Gemeinsamkeiten und Trennendes. Wollen
und dann wird wir alles man machen heute. Jetzt frage ich mal Herrn Niebel zwischendurch. Da gibt es ja morgen ein erstes Treffen. Ist das das letzte Treffen oder ist es nur das letzte Treffen vor der Hamburg-Wahl?
Ich weiß nicht, wie oft sich Frau Ypsilanti und Herr Hahn treffen werden. Es gibt keine Koalitionsverhandlungen. Übrigens auch nicht nach der Landtagswahl, nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Denn wir sind der Ansicht, es muss wenigstens eine Partei in Deutschland geben, die nach der Wahl auch das macht, was sie vorher gesagt hat. Und das sind die Liberalen.
Naja, das wollen die anderen ja offenbar auch. Das schafft ja gerade die schwierige Situation. Man appelliert immer an Sie, doch Ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung gerecht zu werden. Ja, warum machen Sie das nicht?
Das ist sehr putzig. Zur staatsbürgerlichen Verantwortung gehört gegebenenfalls auch die Opposition. Erstmal stellen wir fest, seit der letzten Bundestagswahl, seit diesem bemerkenswerten Fernsehabend mit dem abgewählten Kanzler Schröder, dass die Wahlergebnisse ja nicht mehr danach gewichtet werden, wer mehr Stimmen bekommen hat. Und ich glaube, es ist ganz klar, wer die meisten Stimmen hat, hat die Aufgabe, die Regierungsverhandlungen zu führen erstmal. Zum anderen ist die SPD eine der Parteien, die mit jedem regiert in Deutschland. Das ist ihr gutes Recht. Sie hat auch mit uns regiert, bis die Grünen in Rheinland-Pfalz aus dem Parlament geflogen sind. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das alle so machen müssen. Wir haben in Hessen eine ganz klare Aussage gemacht, dass wir eine Regierungsbildung mit der Union anstreben. Und ich wundere mich, weshalb diese staatsbürgerliche Verantwortung, die Sie ansprechen, bei uns eingefordert wird und nicht bei den anderen. Warum denn nicht bei den Grünen? Die haben doch immerhin ein Viertel ihrer Wählerschaft in Hessen verloren.
Gute Frage. Auf der anderen Seite sind aber auch die kleinen Parteien ein bisschen die Gewinner in Hessen. Denn wenn man es mal genau nimmt, so groß die Aufholjagd von Frau Ypsilanti auch war, sie hat trotzdem das zweitschlechteste Ergebnis in Hessen eingefahren. Die CDU auch nicht sehr viel besser. Profitiert haben die kleineren Parteien. Das kann auf die Dauer die Volkspartei, auch die SPD, nicht wirklich glücklich machen, dass die kleinen Parteien einen solchen Zulauf haben.
Man muss das mal messen an dem letzten Wahlergebnis in Hessen. Da gab es einen Unterschied.
Das war die Bundestagswahl.
Nein, das
die
letzte, 34%. Letzte Wahlergebnis der Landtagswahl. Sie können nur Landtagswahlen auch miteinander vergleichen. Alles andere hat was mit Wahlbeteiligung und Ähnlichem zu tun. Wir hatten Abstand von der letzten Wahl zu dieser zwischen CDU und SPD von 20%. Wir sind jetzt auf Augenhöhe. Und den Regierungsauftrag, von dem so viel gesprochen wird, hat derjenige, der im Landtag eine Mehrheit zustande bringt. Das war bis im Bundestag übrigens genauso. Es gab 1976 mal eine Wahl von Helmut Kohl, da hat er 48% eingefahren, konnte nicht regieren, weil Sozialdemokraten und Liberale miteinander koaliert haben. Und deshalb nochmal, das mit dem Regierungsauftrag sagt sich immer so leicht hin. Es gibt keinen hessischen Bundespräsidenten, der sozusagen denen, die ein paar Stimmen mehr haben, dann den Regierungsauftrag gibt, sondern man wird jetzt miteinander sprechen. Und ich will mal zur Sache was sagen, weil jenseits der Parteikonstellation interessieren sich die Menschen in Hessen ja, wie es inhaltlich weitergeht. Da haben in diesem Landtagswahlkampf zwei Themen eine wichtige Rolle gespielt. Das eine ist die Frage der Bildungspolitik, das war nicht so sehr im bundespolitischen Fokus. Auch die Kritik in der Art und Weise, wie dieses Thema G8 da umgesetzt wird, nämlich ohne anständige Lehrerausstattung, mit vollgepropften Lehrplänen, zu wenig Ganztagsschulen. Das ist in Hamburg übrigens ein ähnliches Thema. Ich erinnere an diese Beckmann-Debatte. Und ja, aber es ist das gleiche Thema. Und das zweite ist das Thema innere Sicherheit. Die Frage von bürgerlichen Freiheitsrechten, von Integration, auch der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität. Das sind die beiden zentralen landespolitischen Kompetenzen und Themen. Und die Menschen interessieren sich beispielsweise, gibt es für diese Themen Schnittmengen?
Aber da ist doch, wenn man mal eine Synopse macht zwischen den einzelnen Parteiprogrammen oder genauer gesagt zu den einzelnen Wahlprogrammen, die es gegeben hat, doch sehr viel Übereinstimmung schon zwischen der Partei, die sich Die Linke nennt oder die Linke heißt, und der SPD, Entschuldigung.
Also an diesem Punkt kann ich das nicht teilen. Ich sehe große Übereinstimmung zwischen Sozialdemokraten, Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben gesagt, wir wollen, wenn es geht, Rot-Grün machen. Das reicht knapp nicht, weil diese Linkspartei reingekommen ist. Das muss man feststellen. Wenn die 1% weniger hätten und das zu Rot-Grün gegangen wäre, wäre das jetzt alles glatt gelaufen. Ist nicht so.
Dann wäre jetzt Roland Koch weiter Ministerpräsident.
Nein, Sie unterschlagen ja sozusagen, was dann an Stimmen auch woanders gelandet wäre. Also das war eine haarscharfe Nummer. Und ich sage nochmal, bei dieser ganzen Sache geht es jetzt um Inhalt. Und bei diesen Themen, die ich genannt habe, bei Bildung und auch bei innerer Sicherheit, bei der Kritik an der tatsächlich rechtspopulistischen Kampagne, da waren sich ja FDP und SPD auch in der Kritik an Herrn Koch einig. Auch
das ist also die Brücke, wenn ich das richtig verstehe, über die FDP gehen soll, möglicherweise
die Bundesminister angeboten. Nein, ich wollte nur sagen, aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist die Abwahl von Koch, und wer 12% verliert wie Herr Koch, das ist eine Abwahl, nichts anderes. Und es gibt ja auch Befragungen, die sagen, die Menschen wollen Koch nicht mehr. Die zwei zentralen Themen, warum Koch verloren hat, ist erstens sein Versagen in der Bildungspolitik. Das müssen Sie mit Lehrern, Schülern in Hessen besprechen. Und zweitens seine Art und Weise, das Thema Sicherheit der Menschen zu instrumentalisieren und dabei auch Ressentiments gegen Minderheiten zu schüren. Wenn man sich diese beiden Themen anguckt, denke ich mal, gibt es jenseits von CDU und Linkspartei durchaus Möglichkeiten, also, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht wegdrückt.
Sie werden weiter umworben, wie ich merke.
Nein, darum geht es gar nicht. Es geht jetzt um die Inhalte für die Menschen in Hessen. Reden wir doch mal erstmal über Inhalte und dann über Parteien.
Okay. Bei den Inhalten scheint es mir so zu sein, dass jedenfalls bei dem Lagerwahlkampf, der geführt worden ist, nicht unmittelbar man zunächst auf die Idee kommen könnte, dass Sie mit in dieses rot-grüne Bündnis reinpassen. Aber ich habe eine andere Frage. Wenn Sie so festgefügt sind an der Seite der Union, haben dann nicht vielleicht am Ende doch diejenigen recht, die sagen, warum ändern wir nicht das Wahlrecht? Und wenn wir ohnehin zwei Lager haben, dann reicht es doch auch, wenn wir möglicherweise zwei Parteien haben, die diese jeweiligen Lager vertreten. Sie können dann geschlossen in die Union eintreten oder wie auch immer oder weiter versuchen, irgendwo ein Direktmandat zu gewinnen. Was spricht eigentlich tatsächlich dagegen, ein Wahlrecht zu haben, das klare Mehrheiten schafft, wenn wir sowieso nur Lager haben?
Also jetzt mal Machen wir es mal Schritt für Schritt. Gut, bleiben wir mal bei den von Herrn Heil eingeforderten Inhalten. Wenn Sie die Wahlprogramme übereinander legen, werden Sie feststellen, dass Sie mit der FDP weder in Hessen noch anderswo, auch in Hamburg, nicht die Einheitsschule hinkriegen, sondern wir wollen Bildungsvielfalt mit möglichst viel Eigenständigkeit, mit eigenen Bildungsprofilen. Das ist mit der SPD in Hessen nicht zu machen. Wenn Sie die Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linken übereinander legen, werden Sie, wie Sie es angedeutet haben, große Schnittmengen feststellen. Und da ist dann schon auch noch die Frage, was man tun sollte, klugerweise, und was man besser lässt. Man geht klugerweise, das haben wir in Hessen bei der vorhergehenden Landtagswahl gezeigt, nicht in eine Regierung, in der man nicht gebraucht wird. Herr Koch hätte uns gerne die Regierung genommen, obwohl er eine Stimme Mehrheit hatte. Das macht man nicht, weil einem immer die Tür gewiesen werden kann. Genauso ist es bei der linken Mehrheit im Hessischen Landtag, die ja faktisch da ist, ob die es wollen oder nicht. Rechnerisch ist sie da. Ich sage Ihnen, wie das geht. Die Linken bringen einen Punkt aus dem Programm der SPD nach dem anderen ins Parlament ein. Und irgendwann werden sie diese linke Mehrheit haben. Dafür geben wir uns nicht her. Wir haben das in Berlin mal erlebt, ja, wo wir verhandelt haben. Wo wir verhandelt haben bei der vorletzten Abgeordnetenhauswahl über eine Ampelkoalition. Da hat Herr Wovereit dann ganz zum Schluss die Erhöhung der Motorbootsteuer rausgeholt, wir haben mit der FDP verhandelt, aber die wollten sich ja nicht bewegen. Ganz klar ist, wir haben vor der Wahl eine konkrete Aussage in Hessen gemacht. Ich komme dann auch zu dieser Frage mit dem Wahlrecht. Ja. Eine konkrete Aussage, die die hessischen Parteifreunde... Wo die Kollegen in Hessen einstimmig beschlossen haben, wie sie es machen wollen vor der Wahl und im Wissen des Wahlergebnisses diesen Beschluss noch einmal bestätigt haben. Und deswegen reden wir auch von Bundesebene den Hessen nicht rein. Die kennen sich untereinander mit ihren Programmen und Personen.
Also das haben wir jetzt verstanden.
Zum anderen,
da kommen wir auch nicht weiter.
Mit dem Wahlrecht sage ich Ihnen ganz einfach. Sie können heutzutage in einem Wahlkreis mit knapp 30% das Direktmandat gewinnen.
Ja, so.
Auch mit unter 30%. Mit dem Ergebnis beim Mehrheitswahlrecht, dass die anderen 70% der Stimmen keinen Nutzwert haben. Also komplett unter den Tisch fallen. Deswegen haben wir eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht in Deutschland, was immer dazu geführt hat, dass es eine Repräsentanz unterschiedlicher politischer Positionen gegeben hat, was übrigens auch bei der letzten sogenannten Großen Koalition ein Thema gewesen ist, von der Union hochgebracht mit dem Ergebnis, dass es eine sozialliberale Koalition gegeben hat.
Ich befürchte, einen Heil kriege ich auch nicht dazu, dass er ein Mehrheitswahlrecht will, trotz Lagerwahlkampf.
Diese Debatte ist in den 60er Jahren beendet worden, aus guten Gründen. Die Gründe hat der Niebel korrekt benannt. Aber lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, um mal was dazu zu sagen. Ich nehme ja zur Kenntnis, dass Herr Niebel offensichtlich die Sozialdemokratie dazu zwingen oder drängen will, dass wir Kommunisten in die Regierung in Hessen nehmen. Ich nehme jetzt mal Ihre Wortwahl an diesem Punkt. Das werden wir nicht tun. Im Übrigen, die Schnittmengen in der Landespolitik gibt es mit dieser Linkspartei in Hessen deshalb nicht, weil die gar kein landespolitisches Programm vorgelegt haben. Die thematisieren Themen wie Rente mit 67 und Hartz IV. Die sind nicht in Landeskompetenz, die haben was auf Bundesebene zu tun. Sie haben erlebt, dass die Verstaatlichung fordern oder das Thema Außen- und Sicherheitspolitik zum Thema im hessischen Landtagswahlkampf versucht haben. All das spricht nicht für, überhaupt nicht, spricht nicht für eine Politikfähigkeit dieser Truppen in Hessen. Anders stellt sich das in einigen Bereichen dar. Ich sage das mal, es lohnt in der Politik auch einen differenzierten Blick zu machen und jetzt trotz sozusagen der üblichen Hickeleien auch mal festzustellen, dass es in Ost und West schon einen Unterschied gibt. Ich sage das als Niedersachse, der ein paar Jahre in Brandenburg gelebt hat. Ich habe in Ostdeutschland erlebt, dass es in dieser Linkspartei PDS, wie sie damals hieß, schon ein paar auch gegeben hat, die versucht haben, die alten Kader und die Themen hinter sich zu lassen, die pragmatisch von der Protestpartei auch zu einer regierungsfähigen Kraft werden wollten. Ob das passiert, ist immer offen. Aber die werden auch durch einige Sektierer aus Westdeutschland da zurückgetrieben, um 17 Jahre. Also insofern, wir haben in Hessen eine Situation, dass die nicht regieren wollen und nicht können und wir auch nicht mit denen können und wollen. Wir lassen uns auch von der FDP nicht da reinquatschen.
Aber es wird zum Schwur kommen.
Ich sage das ganz offen.
Es wird eine Wahl.
Die FDP muss sich vor einer anderen Frage stellen. Ich kann das nicht entscheiden. Das muss die FDP für sich selbst wissen. Nämlich langfristig zu begreifen, ob sie regieren will und gestalten will oder nicht. Das ist die Frage, ob man Verantwortung übernimmt in Regierung oder nicht, auch wenn es schwierig ist und die Wähler einmal ein Wahlergebnis präsentiert haben, was einem nicht sofort spielt. Ich sage doch nicht, dass die FDP ein Traumpartner ist. So schön sind die auch nicht. Und hinzu kommt im Übrigen auch noch...
Das gilt natürlich für mich nicht.
Nein, außer einmal Dirk Niebel, schönste Generalsekretär der FDP, den ich kenne. Aber
es gibt ja nur den einen.
Auf Landesebene haben wir zum Glück auch noch welche.
Das kenne ich aber nicht. Privileg. Nein, ernsthaft. Ich will noch eins sagen.
Bitte.
Es hat ja Weitung auch für langfristige Diskussionen. Herr Niebel versucht, diese Linie zu halten. Mal gucken, bei der Geschichte mit Blick auf die Bundestagswahl, weil es darum geht, eine schwarz-gelbe Option auf Bundesebene, das ist der Traum von Herrn Westerwelle, zum Thema zu machen. Ich weiß nur nicht, wann die FDP mal aufwacht. Denn 1998, 2002, 2005
das ist wohl wahr.
Und auch
hat's
das nächste Mal wird es keine.
Gegeben?
Nein, ich mag den Begriff bürgerliche Mehrheit nicht. Wissen Sie, ich lasse nicht irgendwelche anderen Parteien darüber entscheiden, wer Bürger dieses Landes sind oder nicht. Wir sind alle Bürger dieses Landes und deshalb schmeckt mir dieser Begriff nicht. Meine Partei hat für bürgerliche Freiheitsrechte und soziale Bürgerrechte eine ganze Menge in der Geschichte dieses Landes getan. Deshalb
wie ist die Bezeichnung, die Ihnen recht wäre?
Wir sind alle. Ich mag diesen Begriff bürgerliche Mehrheit nicht. Ich glaube, dass es in Deutschland unterschiedliche Parteien gibt, die verschiedene Bürger repräsentieren. Es gibt welche, die sich unterschiedlich gruppieren, aber diesen Begriff,
Selbstverständlich kommen wir. Wir haben genügend Zeit, jeder kommt hier ausreichend zu Wort. Ich würde trotzdem gerne, wir haben mal eine Umfrage gemacht, ein bisschen hier in Berlin, und haben die Leute gefragt, ob denn die SPD ein möglicher Partner auch in Hessen der Linkspartei wäre. Und da schauen wir uns jetzt mal an.
Also ich bin generell gegen eine Beteiligung der Linken überhaupt in jeglicher Koalition, auch hier in Berlin. Man sieht ja, was passiert ist, seitdem die Linken mit bei sind. Und ich finde auch gerade den linken Wirtschaftspolitiker sehr, sehr fragwürdig, weil ich finde, dass die Linken für alles andere stehen, nur nicht für Wirtschaftspolitik und dem Land eigentlich mehr schaden, als sie ihm nutzen.
Dazu muss ich sagen, dass die Linke kein richtiges Konzept hat. Also die sind mir zu populistisch. Und eigentlich waren die ja schon mal eine Reihe und haben nicht gebracht.
Diese Schelte von allen Seiten auf die Linken finde ich einfach nur dumm und töricht. Denn wie gesagt, sie hat noch keine Gelegenheit, irgendetwas Wesentliches zu tun. Und ich würde doch mal ganz gerne sehen, was sie tun, bevor ich anfange zu schimpfen.
Auf Bundesebene hätte ich mit einigen Politikern schon noch Schwierigkeiten. Herr Lafontaine würde mich einfach nicht überzeugen. Und Herr Gysi würde mich auch nicht überzeugen, weil er immer sehr groß in der Opposition ist. Aber wenn er Politik konkret machen muss, dann hat er irgendwelche Ausfälle und tritt aus der Verantwortung zurück, wie hier in Berlin. Und insofern würden mich die großen Gestalten der beiden oder der Partei schon wenig überzeugen.
Man hört in der Mehrheit, jedenfalls ist ja zufällig eine zufällige Befragung gewesen, in der Mehrheit ist es so, dass die Leute es eigentlich nicht wollen, obwohl wir hier in Berlin sind, ist ganz interessant. Ist es nicht am Ende so, dass sie doch eine Strategie, jedenfalls die bisher gefahren ist, noch nicht erfolgreich war, um in diesem linken Wählerreservoir die SPD wieder so weit nach vorne zu bringen, dass die Linkspartei bundesweit keine Rolle spielt?
Wir tieren uns nicht an anderen Parteien. Wir sagen selbst, was wir wollen. Und ich sage, in der Auseinandersetzung mit dieser Linkspartei ist eine harte, auch sachliche Auseinandersetzung geboten. Nicht diese Linksfrontkampagnen aller Union, die am Ende, die in Hessen eher ins Parlament gequatscht haben. Es hat monatelang keiner über die Linkspartei gesprochen. Das hat denen die Gelegenheit gegeben, sich als Märtyrer darzustellen. Das muss man feststellen. Und 86% der Parteiwähler der Linkspartei sagen, wir glauben nicht, dass die Probleme lösen, aber wir wollten es den anderen mal zeigen. Wir müssen die aufs Feld ziehen und uns inhaltlich mit denen auseinandersetzen. Das wollen wir auch, aber diese antikommunistischen Kampagnen aller CDU aus den 50er Jahren machen die eher stärker, weil sie sozusagen zu einer protestfähigen Partei machen. Und das dürfen wir gemeinsam eigentlich nicht zulassen.
Hat die Linke aber nicht letztendlich doch schon gewonnen, weil wir seit Monaten und seit Wochen überhaupt nur noch über dieses eine Thema sprechen, nämlich wie weit die Republik nach links rückt und wer dafür verantwortlich ist, nämlich die Linke?
Man muss feststellen, dass die Linke zumindest im vergangenen Jahr die erfolgreichste Partei gewesen ist. Die Wahlen dieses Januars zeigen das. Herr Lafontaine gibt zwar der Irrationalität ein Gesicht, aber das nützt wahrscheinlich nichts, wenn man die Themen der Linken populär macht. Und das werfe ich der SPD vor, dass durch den Linksrutsch der SPD die Türen für den Einzug in die Parlamente in Westdeutschland überhaupt erst geöffnet wurde für die Linke. Und die SPD hat hier auch schon längst ihre Unschuld verloren. Da kann Herr Heil so viel sagen, macht's nicht, nie und nimmer. Die Tolerierung von Herrn Höppner 8 Jahre lang, die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern, hier in Berlin, wo es rechnerisch auch für Rot-Grün reicht, Entschuldigung, staatsbürgerliche Pflicht haben wir vorhin besprochen, das wäre eine, wo die SPD springen könnte. Ich sage Ihnen voraus, auch die Grünen werden sich irgendwann mal die Frage beantworten müssen, ob sie eine Partei im linken Lager sind oder in der bürgerlichen Mitte. Und wenn sie dann jemals irgendwann womöglich, toleriert oder nicht, mit den Linksparteileuten regiert, spätestens dann sieht jeder, dass die Bürgerrechtsgruppe bei den Grünen, bei Bündnis 90 die Grünen, schon längst nichts mehr zu melden hat.
Jetzt muss ich einmal dazwischen gehen, weil jetzt sind die Zuschauer dran.
Und die haben ein besonders großes Interesse natürlich an den Wahlen und an dem Koalitionsverhandlungsausgang dann in Hessen. Die meisten fragen sich, warum ist denn weder Jamaika noch Ampel möglich? Und zum Beispiel sagt Axel Drömer, SPD-Mitglied aus Bad Münder, dann an Hubertus Heil gerichtet: Herr Heil, warum soll es keine Tolerierung einer SPD-Grünen-Regierung auf Bundes- oder Landesebene durch die Linke geben? Und ähnlich äußert sich ein Zuschauer hier aus dem Publikum: Weshalb kann man nicht einfach Neuwahlen machen, um eine ähnliche Lage wie damals, als Holger Börner als geschäftsführender Ministerpräsident regierte, und zwar über einen längeren Zeitraum, einfach Neuwahlen, um das zu verhindern? Und warum in Hessen so dermaßen eine große Koalition ausgeschlossen wird, wenn sie denn im Bund praktiziert wird?
Heil, aber trotzdem, ja gut, versuchen wir es kurz zu beantworten, sonst kommt Herr Niebel wirklich ein bisschen zu kurz.
Zum einen, ich glaube, dass man sich immer bemühen sollte, eine stabile, eine vernünftige Koalition hinzubekommen, anstatt Tolerierungsmodelle zu favorisieren. Das ist der erste Punkt.
Favorisieren heißt nicht ausschließen.
Nochmal, man kann nie immer alles ausschließen, außer, wie gesagt, die Diskussion mit Parteien, die sich selbst der Verantwortung entziehen.
Da muss ich nochmal nachfragen.
Auf die Linkspartei.
Da wird es demnächst eine Wahl geben, die ansteht, den Ministerpräsidenten in Hessen neu zu wählen. Und Frau Ypsilanti wird nicht antreten dann.
Das werden wir erstmal sehen, was sich bis dahin tut. Das ist im April. Es gibt einen Unterschied zwischen der Situation 82 bis 85 von Holger Börner, die ja in der Frage steckte. Okay. Damals gab es eine parlamentarische Mehrheit, auch für einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten. Das ist bei Koch nicht der Fall. Der kann vielleicht sogar noch ein paar Wochen im Amt bleiben. Aber eine gesetzgeberische Mehrheit, die Sie in dem Landtag brauchen, die hat er nicht.
Aber Ypsilanti, wenn sie mit der Linken nicht arbeiten will, dann auch nicht.
Also wir haben ja noch Gespräche und nochmal, wir warten mal die Hamburger Wahlen ab. Ich will aber noch
Neuwahlen.
Neuwahlen ist, glaube ich, das letzte Mittel, aber nicht das erste an diesem Punkt. Wir können nicht so oft als Politiker die Menschen an die Wahlurne bitten, bis uns das Ergebnis schmeckt.
Große Koalition ohne Koch?
Halte ich für keine Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt. Erstens klebt ja Herr Koch noch am Sessel, obwohl er abgewählt ist.
Mit Frau Ypsilanti als Ministerpräsidentin.
Und zweitens ist das ja in vielen Bereichen eine Koch-CDU, wenn Sie sich die Jungs und Mädels da angucken, die alle schon von der Junge Union-Tankstelle da kommen und eher aus einer rechtskonservativen Ecke kommen.
So ganz,
das wundert mich ja bei den Liberalen immer ein bisschen. Warum man sich, Herr Niebel, an Wahlverlierer kettet, wie Sie das tun, das ist schon ein Wunder. Und das führt dazu, dass Sie langsam, Herr Niebel, den Satz bringe ich zu Ende, da können Sie quatschen,
Partei,
wie Sie wollen. Ich sage nochmal, Sie haben Teil Ihrer Landesverbände haben ja so viel Panik vor Schwarz-Grün beispielsweise in Hessen, dass Sie das schon plakatieren an diesem Punkt. Sie werden am Ende nicht, was Hessen betrifft, da ist die Zukunft offen, aber insgesamt entscheiden müssen, ob Sie sich rauskatapultieren aus der Verantwortung. Sie können ganz am Ende wo sitzen, wo Ihre Amtsvorgänger, wenn ich das sagen darf, große Liberale der 70er, 80er Jahre, die einfach die Flexibilität eines Genschers hatten, zum Beispiel, nicht waren. Sie haben keine Optionen mehr.
Und dann sind Sie jetzt auf der kurzen... Schwarz-Grün in Hessen rechnerisch nicht möglich, weil wir stärker sind
als Sie. Aber Sie waren in Hamburg davor, nichts anderes habe ich gesagt.
Natürlich, Schwarz-Grün ist nichts anderes als Rot-Grün.
Aha. Gut, jetzt frage ich aber trotzdem nochmal, seit 1998, gibt es auf Bundesebene nicht mehr die Chance oder hat es bisher nicht mehr die Chance gegeben, dass Sie in dem Bündnis, in dem Sie sind, eine Mehrheit zusammenbringen, sprich in dem Lager, in dem Sie sind mit der Union. Was macht Sie hoffnungsfroh, dass sich das A noch einmal ändert? Das ist aber gar nicht die Frage, die ich stellen will oder nur zum Teil stellen will. Die eigentliche Frage, die ich stellen will, ist, ist es nicht so, dass wir mittlerweile diese Mittelschicht, die man früher, die diese Republik getragen hat, immer mehr ausfranst, dass immer mehr die Sorge da ist, dass wenn selbst Arbeitsplätze in Unternehmen, die schwarze Zahlen schreiben, nicht mehr sicher sind. Es gibt einen Angstindex der R&V-Versicherung. Ja, da wird die Bevölkerung gefragt, haben Sie Angst vor der Zukunft? Der liegt seit 2005 über 50%. Also all das, was bisher die Mitte, die immer so umkämpft ist, ausgemacht hat, das zerbröselt ja. Ist es nicht am Ende so, dass auch die FDP nicht drumherum kommt, zumindest strategisch sich zu überlegen, wie sie aus dieser Situation hinauskommt?
Wir sind nicht Bestandteil eines Lagers, sondern wir sind die einzige liberale Partei in Deutschland und machen vor jeder Wahl, und zwar in den dafür zuständigen Gremien, zeitnah die entsprechenden Koalitionsaussagen, wenn wir uns dazu entscheiden, eine zu machen.
Das wird auch schon 2009 nicht mehr geben.
Es wird 2009 wahrscheinlich auch eine Koalitionsaussage geben, selbstverständlich, aber die wird dann 2009 gemacht und nicht jetzt. Und Herr Heil hat ja vorhin gesagt, wir würden...
Das könnte eine andere sein als die zur Union?
Ich bitte Sie, Herr Minhoff, Fragen beantwortet man, wenn Sie sich stellen und nicht, wenn Sie gestellt werden.
Sie ja
und nicht, wenn Sie gestellt werden. Jetzt darf ich jetzt aber auch gerade mal ausreden, denn der Kollege Heil hat ja gesagt, wir würden gar nicht regieren wollen. Wir regieren die Hälfte der Menschen in diesem Land, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, drei große Bundesländer. Und Ihre Ausgangsfrage war ja, warum das nach Ihrer Meinung nicht mehr möglich wäre, stabile Zweierkonstellationen hinzukriegen im bürgerlichen Lager. Gucken Sie nach Niedersachsen. Wenn das personelle und inhaltliche Angebot stimmt, dann gibt es stabile Zweierkonstellationen. Gucken Sie nach Baden-Württemberg, wo wir in einem Fünf-Parteien-Parlament, das haben ja viele vergessen, dass da mal die Republikaner zwei Legislaturperioden drin waren, eine große Koalition abgewählt haben vor über 10 Jahren und seitdem eine stabile Zweierkonstellation haben. Die Wähler haben jedes Mal bei jeder Wahl neu die Chance zu entscheiden. Aber eins hat Hessen ganz deutlich gezeigt, und das gilt natürlich auch für Hamburg. Wer nicht wählt, wählt links. Geringe Wahlbeteiligung bedeutet starke Linke.
Naja, für Hamburg ist, glaube ich, für die FDP gerade ein bisschen knapp mit dem Reinkommen. Hohe Wahlbeteiligung könnte nicht unbedingt helfen.
Wir haben 4 Umfrageinstitute und bei 4 Umfrageinstituten sind wir bei 3 im Parlament. Das ist ein gutes Zeichen, vor allem, wo es in Niedersachsen auch gut geklappt hat.
Mhm. Man mag Ihnen das ja fast wünschen, aber nochmal, Sie müssen sich langfristig überlegen, Herr Minhoff hat nach Bundesebene gefragt. Sie sind mittlerweile 10 Jahre, 3 Bundestagswahlen hintereinander, immer angetreten mit, ich sag mal, einem Nibelungenschwur gegenüber der CDU. Es hat ihnen nichts gebracht. Sie sind nicht in die Regierung gekommen, sondern sitzen jetzt mit noch mehr Oppositionsparteien auf der Oppositionsbank. Das ist Ihr Geschäft. Da will ich Ihnen nicht reinquatschen. Ich rede über meine Partei.
Ich will deutlich
machen, dass in Deutschland es keine Mehrheit für Schwarz-Gelb gibt. Und das ist eine strukturelle Frage.
Wenn man die Menschen,
mit der Veränderung auch in der Bevölkerung
wenn man die Menschen
Sie haben
fragt,
vollkommen recht, soziale Aufstieg ist ein
fragt,
großes Thema geworden.
Wenn man die Menschen fragt, ist der Aufschwung, den wir in der letzten Zeit erleben durften, bei Ihnen angekommen, sagen die meisten nein. Erstaunlich ist, dass er vor allen Dingen beim Staat angekommen ist. 190 Milliarden bis 2011 mehr Steuereinnahmen, die der Staat einnimmt, die, wenn man sie unter der arbeitenden und nicht arbeitenden Bevölkerung verteilt hätten, sicherlich den Aufschwung hätten spürbarer werden lassen. Also ist nicht die Frage, die ja die FDP auch aufwirft, mehr netto, letztendlich auch eine Frage, die darüber entscheidet, ob die Menschen der Auffassung sind, es muss eine linkere Politik geben oder es muss eine weniger linke Politik geben.
Welt ist da nicht so schwarz-weiß. Wir haben uns darauf verständigt, 3 Dinge zu tun. Das erste ist, die öffentlichen Haushalte in Ordnung zu bringen. Das können Sie nicht mit gigantischen Steuersenkungsversprechen. Das betrifft Bund, Länder und Kommunen. Wir wollen die Neuverschuldung auf Null bringen. Das zweite ist es, auch notwendige Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Bildung, Forschung, Infrastruktur. Wir dürfen die öffentliche Infrastruktur der Kommunen auch nicht verrotten lassen, auch nicht der Länder und des Bundes.
Und
das dritte an diesem Punkt, wenn Spielraum da ist und wir haben das im Bereich der Senkung der Lohnnebenkosten unter Beweis gestellt, Stichwort Arbeitslosenversicherung, sage ich ganz deutlich, sind wir unter 40% gekommen. Das hat Rot-Grün begonnen, das haben wir der Großen Koalition fortgesetzt. Also wir sitzen nicht auf dem Geld. Aber ich will noch mal sagen, die Menschen wollen, dass es anständige Schulen gibt, dass es gute Straßen gibt. Und das kann man nicht mit gigantischen Versprechungen. Das hat übrigens auch der letzte Bundestagswahlkampf gezeigt, dass diesen kirchhoffschen Ideen die Menschen weder vertrauen noch glauben. Denn das ist ein anderer Staat und das ist eine Art, die wir in Deutschland nicht mehrheitsfähig haben, die Menschen nicht wollen.
Wir haben auch natürlich mal hier auf der Straße gefragt, was die Leute glauben, welche Optionen denn die FDP hat. Und da schauen wir uns auch mal an.
Die FDP soll sich überhaupt für nichts entscheiden, weil das keine wählbare Partei ist. Dankeschön.
Wenn man das historisch betrachtet, dann eigentlich sollten sie sich für die CDU entscheiden. Aber die Zeiten ändern sich. Man kann auch mal mit der SPD koalieren und auch mit den Grünen. Meine Güte, man muss sich auch anpassen. Man darf nicht irgendwie auf seine Meinung borniert sein und dann, naja.
Also ich finde, dass die FDP eigentlich selbstständig sein sollte. Das ist ja eine persönliche Meinung.
Für eine bürgerliche Koalition aus Verantwortung gegenüber dem Land.
Kann sich die FDP inzwischen einfach so entscheiden? So, die FDP gehört zur CDU. Also es ist der Verein, den ich nicht mag. Also ich finde SPD-FDP-Koalition eine, die ich für die SPD eher traurig finde. Also von daher ist es so eine reine Zwangsehe, wenn...
Die soll sich für die CDU entscheiden, nur sie hat leider keine Mehrheit. Sodass eigentlich keine andere Möglichkeit besteht. Vielleicht mit den Grünen noch dazu.
ja, sie gehören zur CDU, sagt der eine, und der andere sagt, sie haben ja leider keine Mehrheit. Ist das nicht ungefähr der Spannungsbogen, den es im Moment für Ihre Partei als Option gibt?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind eine eigenständige Partei und machen unsere Aussagen vor einer Wahl in den jeweiligen Landesverbänden oder auch auf Bundesebene immer anhand der politischen Inhalte. Und da gebe ich unumwunden zu, im Moment ist die Deckungsfähigkeit mit der CDU auf Bundesebene größer als mit der SPD, das ist gar keine Frage. Alles andere wäre gelogen. Aber was Sie angesprochen haben mit der vergessenen Mitte, ist mir schon ganz wichtig. Denn ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe für das Erstarken der Linkspartei. Weil die Bürgerinnen und Bürger in der Mitte der Gesellschaft das Gefühl haben, dass ihre Probleme nicht mehr ernst genommen werden. Da wird über das Prekariat auf der einen Seite und die Heuschrecken auf der anderen Seite gesprochen, trefflich über Randthemen streitig diskutiert in der Öffentlichkeit. Aber die Kernprobleme, die werden an die Seite geschoben. Und es ist ja nicht nur die Frage des Steuersystems, sondern auch der Abgaben. Der Staat ist der größte Preistreiber, den wir haben. Mhm. Gerade wenn Sie die Energiekosten sich angucken, ist die sogenannte Energiesteuer die drittgrößte Einnahmequelle des Staates. Das ist abkassieren bei Leuten, die übrigens von der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge nichts haben. Ja, die Rentner sitzen in ihrer nicht geheizten Wohnung, weil die Energie so teuer geworden ist.
Aber die absurde Situation, die wir doch haben, oder was heißt absurd, dein Angesicht, wenn man dieser Theorie folgt, ist ja, dass die Leute trotzdem sagen, auch in Umfragen ganz aktuell, es gibt noch viel zu wenig Verteilung. Es gibt noch viel zu wenig Gerechtigkeit. Es gibt noch viel zu große Unterschiede zwischen oben und unten.
Weil Sie den Menschen so viel abnehmen, dann sind Sie darauf angewiesen, dass wieder was umverteilt wird. Wenn Sie den Menschen mehr vom selbstverdienten Geld lassen würden, wenn Sie mehr Netto vom Brutto hätten, dann wäre wesentlich weniger Notwendigkeit für Umverteilung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Diese Bundesregierung hat abkassiert wie noch nie. Der Herr Finanzminister hat im letzten Jahr 50 Milliarden Euro mehr eingenommen als geplant und trotzdem noch 11,9 Milliarden zusätzliche Schulden gemacht. Wir haben kein Einnahmeproblem in Deutschland, wir haben ein Ausgabenproblem, weil der Staat sich verzettelt.
Aber ich will noch mal festhalten, nach der Theorie, die Sie aufgestellt haben, was zum Erstarken der Linkspartei geführt hat, nämlich dass die Mitte vergessen worden ist, dann hat die FDP ja grandios versagt. Sie hätten ja alle gewinnen können.
Sie haben versagt, weil
nochmal,
ihr Linksrutsch hat die erst hochgebracht.
Gerade wie es passt, aber Sie haben gerade eine andere Theorie aufgestellt. Sie müssen sich entscheiden, Herr Niebel. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie dauerhaft zu so einer Art Arbeitsgemeinschaft der CDU werden wollen oder zum Stützrat von Wahlverlierern.
Sie werfen uns doch immer Neoliberalismus vor und wir sind mehr und jetzt schleimt euch ran die ganze Zeit.
Nein, ich schleime mich überhaupt nicht ran. Das verbitte ich mir von Ihnen schon gar nicht.
Also ich habe schon wirklich hartnäckige Verehrerinnen kennengelernt, aber keine war so begriffsstutzig wie die alte Tante der SPD bisher.
Der Spruch ist so alt wie eklig, das sage ich Ihnen mal ganz deutlich.
So, wir wollen
Herr Niebel,
nicht mit Ihnen regieren in Hessen.
Ich muss Sie weder persönlich noch politisch mögen.
Wir werden auch nach Hamburg nicht in Hessen mit Ihnen regieren.
Offensichtlich sind Sie ein bisschen nervös bei der Frage.
Ich bin mal gespannt, ob das morgen genauso zugeht in Hessen, aber ich nehme an, nicht.
Ich glaube nicht, weil die hinter verschlossenen Türen über die Sache reden. Das würde ich auch gerne mal unter offenen Türen hier tun.
Lassen Sie mich noch eine Frage dazu stellen. Inwieweit es tatsächlich eine Verschiebung gegeben hat, nach rechts oder links, wird ja auch groß diskutiert immer bei der SPD. Ich zitiere mal hier was. Ich gebe zu, ist ein bisschen älter, 5 Jahre alt, und zwar von dem damaligen oder von dem heutigen Arbeitsminister, Bundesarbeitsminister Olaf Scholz. Der hat da mal sozusagen die Bibel der Agenda 2010 geschrieben, 13 Thesen. Und da zitiere ich mal einen Satz: Unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe und der Chancen ist selbst schlecht bezahlte und unbequeme Erwerbsarbeit besser als transfergestützte. Das hört sich nicht nach Mindestlohndebatte an.
Nein, der Anfang ist Arbeit, ist gar keine Frage. Deshalb sind wir auch gegen bedingungsloses Grundeinkommen oder Alimentierung, wie das bei Teilen der FDP diskutiert wird.
Nein, wir haben kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben ein bedarfsorientiertes Bürgergeld.
Können Sie mal aufhören zu quaken? Ich würde gerne die Frage beantworten.
Ich quake nicht, Herr Kollege. Ich sage Ihnen nur, dass Sie was Falsches erzählen.
So, jetzt wollen wir das eben noch zu Ende beantworten, ja?
Um zumindest mal einen Gedanken zu äußern. Das eine ist, dass man Menschen auf Erwerbsarbeit nach wie vor versucht zu orientieren und nicht auf Transfer. Aber das andere ist, dann auch dafür zu sorgen, dass Menschen, die hart arbeiten, von ihrer Arbeit leben können. Und deshalb nochmal, es geht um gute Arbeit. Es geht darum, Menschen erstmal in Beschäftigung zu bringen, aber dann auch dafür zu sorgen, dass die, die Vollzeit arbeiten, von ihrer Arbeit leben können und nicht über eine Staatswirtschaft.
Das hört sich aber 2003 wirklich völlig anders an.
Nochmal, wir haben ja durch die Reformen, die wir auf den Weg gebracht haben, Dynamik in den Arbeitsmarkt gebracht. Wir haben einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, wir haben einen Aufwuchs von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Ich sage aber auch, wenn die Wirtschaft brummt, dann ist unsere Aufgabe im Interesse der Mitte der Menschen dafür zu sorgen, dass es nicht ein Aufschwung für wenige Menschen wird, sondern ein Aufschwung für alle. Und dazu gehört gute Arbeit und Arbeit von den Menschen auch.
Dann hoffen wir, dass das mit dem Aufschwung so bleibt. Herr Niebel darf da auch noch was zu sagen. Ich möchte es aber noch mit einer Frage verbinden. Früher war es so, dass wenn man gut gelernt hat, wenn man ein Studium gemacht hat, wenn man Professor an der Uniklinik wurde, dann hatte man eigentlich einen sozialen Aufstieg auch hingelegt, wenn man nicht aus gleichem Elternhause kam. Das ist heute alles nicht mehr garantiert. Die Zeit Zeiten, wo man durch Bildung Aufstieg, sozialen Aufstieg erlebt hat, die sind eigentlich vorbei. Das heißt, die allgemein vorgetragene These, wenn wir nur genügend Bildung haben, habe ich auch genügend sozialen Aufstieg, der scheint nicht in allen Punkten mehr zu stimmen, sondern stattdessen haben wir neue Eliten, die mit Geld jonglieren und die den Leuten Angst machen. Siehe R&V Angst an Index.
Also erstmal, um der Wahrheit Genüge zu tun, wir haben keine bedarfsorientierte Grundsicherung in unserem Programm, sondern wir wollen ein Steuer- und Transfersystem aus einem Guss, das gerade denjenigen, die gering verdienen oder keine Arbeit haben, den Einstieg in Arbeit ermöglicht. Deswegen, weil der Herr Heil auch schon dabei war, sollte er einfach bei der Wahrheit bleiben. Gut. Das ist ein Anreizsystem, das dazu führt, dass man in den Erwerbsprozess wieder hineinkommt und möglichst sich dort dann auch positiv weiterentwickelt.
Da gibt es ganz unterschiedliche Thesen dazu, aber egal, lassen wir mal so stehen.
Unter negativer Einkommensteuer eine Menge drüber nachlesen. Die Bildung ist die Einstiegsvoraussetzung. Ohne eine vernünftige Bildung haben Sie gar keine Chance. Das sehen wir auch immer wieder. Und wir werden auch im Preiswettbewerb mit anderen Ländern nie erfolgreich sein können, sondern nur über den Ideenwettbewerb. Und das geht nur über die Bildung. Dass die Bildung keine Garantie für soziale Absicherung mehr ist, wie das früher vor Jahrzehnten gewesen ist, haben wir auch gelernt.
Ja, Gibt es denn überhaupt noch eine Transparenz? Gibt es denn überhaupt noch die Chance des Aufstieges?
Sie ist deutlich schwieriger geworden. Das liegt aber unter anderem daran, dass auch viele theoretische Aufstiegschancen verbaut werden durch gesetzgeberische Maßnahmen. Gucken Sie sich doch morgen allein oder am Donnerstag ist es, glaube ich, die Diskussion über Stammzellenforschung im Deutschen Bundestag an. Geht quer durch alle Parteien übrigens. Aber wenn wir neuen Entwicklungen in der Wissenschaft, in der Forschung, bei Verfahrenstechniken immer nur mit Ängsten gegenübertreten, dann schränke ich mich ein in Jobchancen, in Aufstiegschancen.
Ich habe Angst, dass mir die Zeit davonläuft, denn der Herr Kolz hat noch mal zwei Zuschauerfragen. Bitte lassen Sie uns noch kurz.
Zur Bildung würde ich gerne mal
Bitte. Der Aufhänger war das Gespräch eben, als es um die sogenannte bürgerliche Mehrheit ging, die sich Hubertus Heil wandte. Denn jetzt fragt Reinhard Zenker aus Ribnitz-Damgarten, dass in Hessen immer von der sogenannten linken Mehrheit gesprochen wird. Da wird die Linke, also die Partei, ganz selbstverständlich mitgerechnet, ob das in seinem Sinne sei. Hubertus Heil, fragt er. Und dann haben wir auf der Straße auch noch folgende Fragen eingesammelt.
Herr Heil, würde ich ganz gerne mal fragen, ob die SPD sich vielleicht mal ein bisschen konsequenter zu einer längeren Öffnung der Schulbildung für alle aussprechen würde, weil die ja immer davon reden, dass sie ein soziales Programm machen wollen.
Herr Niebel würde ich gerne fragen, was er denn dazu sagen würde, dass die FDP meiner Ansicht nach ihr liberales Programm nicht in Wahlsiege umzumünzen versteht.
Ja, beim Thema waren wir eigentlich schon, Bildung. Konsequentes Programm zum Thema Schulbildung.
Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Erstens, dass Sie eine eigene Sendung dazu machen.
Das machen wir.
Aber zweitens, Herr Niebel, mal was Neues. Nämlich die Frage, ob wir mal einen Wettbewerb über die besten Konzepte oder vielleicht sogar einen programmatischen Dialog über Parteigrenzen beim Thema Bildung hinaus hinkriegen. Ich sehe da übrigens das Soziale und das Liberale, das in den 60er Jahren die Bildungstüren ja aufgestoßen hat, die alten Zöpfe, wie es damals hieß, abgeschnitten hat, was bürgerliche Freiheitsrechte gibt, sozialen Aufstieg individuell zu organisieren, aber auch soziale Bürgerrechte, das heißt Chancengleichheit
aber
zu gewährleisten.
Aber 40 Jahre, 68 haben wir dieses Jahr und wir sind immer noch an einer Situation, die im Grunde...
Nein, Herr Minhoff, der Punkt ist doch, wir sind in Deutschland schon mal viel weiter gewesen. Wir haben erlebt, dass seit den 80er Jahren wir an zwei Ecken der Kerze ein Problem hatten. Beim Zugang, die Chancengleichheit ist nicht da. Und das Zweite ist, dadurch ergeben sich auch zu wenig Spitzenleistung. Ich kann nicht immer das Leistungen gegen Chancengleichheit. Es gibt einen Zusammenhang. Es gibt Länder, die das in Europa besser hinbekommen. Der Schlüssel ist die frühe und individuelle Förderung von Kindern. Eine vernünftige Ausstattung in diesem Bereich. Und das muss öffentlich gewährleistet sein. Es muss nicht immer staatlich gemacht werden. Darüber mal einen sachlichen Dialog zu führen. Ich wollte nur mal daran erinnern, dass das ein Punkt war. Also die Bildungsreform, Bildungskatastrophe hieß das in den 60er Jahren, wo sich Sozialdemokraten, Liberale gemeinsam aufgemacht haben, mit unterschiedlichen Akzentuierungen, aber eine Bildungsexpansion zu organisieren. Wir brauchen eine zweite Bildungsrevolution in diesem Land. Und das heißt, dass wir uns da nicht ins Klein-Klein geben dürfen.
Die linke Mehrheit stört Sie nicht, weil das noch die andere Frage war.
Nein, also mich stört schon dieses Lagerdenken an diesem Punkt. Ich erlebe vieles, wo ich die sogenannte
Linkspartei... Ärgert Sie das eigentlich, dass Sie sich so genannt haben?
Ich sage ganz offen, ich spreche denen das in vielen Bereichen ab. Wissen Sie, wenn man ein bisschen was von Geschichte versteht, dann kommt links aus der Aufklärung und nicht
aus dem Mythen bilden. Und links heißt für mich konkret etwas für die Menschen zu verbessern und nicht Ängste zu schüren. Deshalb finde ich vieles, was Lafontaine erzählt, nicht links, manchmal klingt sogar rechtspopulistisch.
Vielleicht meine eigene Sendung zu erklären, wo der Unterschied zwischen dem demokratischen Sozialismus ist, den die Linke propagiert, und dem demokratischen Sozialismus.
Das kann ich sagen. Der demokratische Sozialismus, der in unserem Programm steht, ist einer, für den Menschen unter den Nazis gelitten haben und den Kommunisten für Freiheit gekämpft haben. Deshalb ist die Art und Weise, wir haben den 75. Jahrestag der Ermächtigungsgesetze. Es waren nur Sozialdemokraten, die damals dagegen gestellt haben. Deshalb hat die SPD in Sachen Freiheitlichkeit aus keiner Ecke irgendeine Form von Belehrung.
Es geht in der Frage gar nicht um Diffamierung, sondern es geht in der Frage.
Ich zitiere Willy Brandt, all das waren demokratische Sozialisten. Wir haben keinen Grund, uns von unserer Geschichte zu distanzieren. Und deshalb wehre ich mich ein bisschen dagegen, ist immer alles in einen Topf.
Nee, das tue ich ja nicht, sondern ich frage ja gerade nach dem Unterschied.
Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, ich frage, trotzdem, das machen wir wirklich meiner eigenen Sendung, weil es wirklich ja interessant wäre, mal zu klären, wo denn da die Unterschiede eigentlich sind oder wo da die unterschiedliche Ausgangslage ist. Ja, die FDP, die ganze Gesellschaft fühlt sich eigentlich liberal oder weitestgehend, ganz individualisierte Lebensmodelle, eigentlich ja eine liberale Gesellschaft, und ja, aber sie werden nicht mehrheitsfähig, damit war die eine Frage.
Also die ganze Gesellschaft fühlt sich liberal bis zu dem Moment, wo sie nach der nächsten staatlichen Unterstützung ruft, in aller Regel. Es nervt. Es ist tatsächlich so, dass in anderen europäischen Ländern liberale Parteien bei der gleichen Problemstellung mit den gleichen inhaltlichen Angeboten deutlich erfolgreicher sind. In Deutschland ist man halt an Vaterstaat doch sehr gewöhnt. Und Vaterstaat führt den kleinen Michel durch das Leben mit seiner Schlafmütze, nimmt ihm dummerweise das selbstverdiente Geld aus der einen Tasche raus, katalysiert es durch einen Verwaltungsapparat, zieht die Verwaltungskosten ab, und dann braucht der Michel natürlich auch sein Taschengeld zurück, und deswegen braucht er den Staat. Und wenn dann jemand kommt wie wir, die sagen, hey Michel, du bist selber groß, nimm mal die Schlafmütze ab, wir geben dir die Möglichkeiten, dein Ding selbst in die Hand zu nehmen, dann hat man Sorge, dass einem das Taschengeld hinterher fehlt, und das braucht einen Denkprozess, der immer noch etwas langwierig ist.
Den einen oder anderen Wirtschaftslenker, der etwas mehr auf das wieder zurückgeht, was diese Republik mal groß gemacht hat, nämlich die soziale Marktwirtschaft, sind da nicht doch ein bisschen die Sitten in den letzten Jahren verroht?
Ich weigere mich strikt, die Masse der Arbeitgeber in Deutschland, das ist nämlich der Mittelstand, mit bestimmten Konzernen, die weltweit agieren und teilweise die soziale Komponente aus dem Auge verlieren, in einen Topf zu werfen. Die Masse der Arbeitgeber in Deutschland dreht sich nachts schlaflos um, wenn sie keinen Folgeauftrag haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Leute beschäftigen, und werden einmal eher bei sich selbst den Gürtel enger schnallen als bei ihren Belegschaften. Und deswegen glaube ich, dass die soziale Marktwirtschaft außerordentlich ausgeprägt ist. Das Problem besteht bloß bei uns, dass viele die Probleme, die Deutschland hat, den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft vorwerfen. Sie entstehen aber dadurch, dass die Prinzipien viel zu wenig angewendet werden und der Staat viel zu sehr sich einmischt.
Wir haben jetzt noch 2 Minuten, und ich würde gerne 3 Themen noch ganz, ganz kurz mit einem kurzen Ja, Nein beantwortet haben. Es geht ganz einfach, wie Sie gleich sehen werden. Ausweitung Afghanistan, Einsatz, ja?
Über das beschlossene Mandat hinaus, nein.
Und Sie?
Dito.
Sind nicht mit dabei. Na, da gibt es doch schon mal eine Übereinstimmung. Kindergeld erhöhen?
Nur zum Teil. Eher gucken, dass man auch direkte Hilfen organisieren kann. Aber wenn Spielraum da ist, auch Kindergeld erhöhen.
Dabei?
Das Kindergeld ist das Gegenstück zum Kinderfreibetrag und muss das Existenzminimum absichern. Der Existenzbedarf ist gestiegen, also muss der Freibetrag und das Kindergeld erhöht werden.
Den Ratschlägen von Integrationsminister Erdogan folgen und hier türkische Schulen einrichten?
Nein, keine türkischen Schulen. Ja zu bilingualem Unterricht, das ist kein Problem, aber keine parallelgesellschaftlichen Schulentwicklungen. Das ist nicht im Sinne von Integration.
Hat Sie das sehr geärgert, der Auftritt in Köln?
Ich glaube, er hat das richtig gestellt am nächsten Tag, indem er auch Migrantinnen und Migranten darauf hingewiesen hat, dass es wichtig ist, um in dieser Gesellschaft sich zurechtzufinden, erstmal die deutsche Sprache zu lernen. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch als Signal ausgegangen ist. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sich nicht, ich sag mal, zwischen Teilen der türkischen Boulevardpresse nach diesen furchtbaren Dingen, die da in Ludwigshafen waren, auf der einen Seite und Rechtspopulisten auf der anderen Seite, alles zerdeppert wird, was wir an Integration auch schon auf den Weg gebracht haben.
Integration, wird das ein Thema der nächsten Bundestagswahl sein?
Ich kann mir vorstellen, Integration ist generell ein wichtiges Thema und es ist durchaus möglich und vorstellbar, aber die Intonierung ist das Entscheidende. Ich bin übrigens sehr für bilinguale Schulen. Ich habe, auch wenn sie in unser System passen und staatlich entsprechend zertifiziert und überwacht sind, nichts gegen türkische Schulen. Es gibt auch amerikanische und internationale Schulen. Allein in Berlin 5600 bilinguale Gänge, auch deutsch-türkisch. Das ist etwas, was normalerweise eine Bildungselite fördert, wenn man möglichst viele Sprachkompetenzen hat.
Ja, das war's jetzt eigentlich. Weil nämlich unsere Zeit rum ist. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Heil, Herr Niebel. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Ja, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Dann sitzt hier Hartmann von der Tann. Wiederschauen.